Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo, herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr wieder bei uns seid, bei Kein Dorf. Und wir freuen uns ganz besonders auf diese Folge. Wir erzählen nämlich eindeutig dieses Mal was über unser Herzensthema oder über eins unserer Lieblingsthemen. Und ja, bevor wir ins Thema einsteigen, darf ich dich erstmal wieder fragen, wie geht's dir heute? Was gibt's Neues?
Ja, auch von mir hallo. Ich freue mich auch sehr auf diese Folge. Wir haben sie ja letzte Woche schon angekündigt, aber ja, wir starten erstmal mit unserem kleinen Live-Update. Mir geht es sehr gut. Ich bin 34 geworden diese Woche.
Happy Birthday!
Ja, es war meine Geburtstagswoche und darüber kann ich ja ein bisschen erzählen. Also es war an sich kein super besonderer Geburtstag, aber was ich als besonders empfunden habe, ist, dass der mitten in der Woche war und wir trotzdem nachmittags nach Arbeit und Kita noch Besuch hier hatten und das wäre in Berlin irgendwie nicht so easy möglich gewesen, weil ja viele unserer Familienmitglieder und auch Freunde in Leipzig wohnen und das war jetzt irgendwie so ein sehr schöner Moment. Jetzt sind wir irgendwie fast 4 Wochen hier und hatten irgendwie sehr viele von unseren Lieben dann da zum Geburtstag und haben irgendwie so einen schönen Nachmittag miteinander verbracht und ja, das hat sich irgendwie schon sehr so nach, es entwickelt sich ein kleines Dorf angefühlt. Und ich habe das sehr genossen, dass ja die Wege so kurz sind. Ich habe dann auch eine Freundin abends noch nach Hause gefahren und es hat einfach nur 11 Minuten gedauert von irgendwie, also wir wohnen hier so im nördlichen Zentrum Leipzigs und meine Freundin wohnt in einem ganz anderen Stadtteil und es wäre ja in Berlin undenkbar, dass man da nur 11 Minuten braucht.
Ja, so 2 Straßen weitergekommen.
Ja, richtig, richtig. Ja, also das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, so erstes Fazit nach 4 Wochen Leipzig ist, dass ich mich sehr, 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 sehr wohl fühle hier und das sehr genieße, dass wir so viele Menschen jetzt näher an uns dran haben.
Ja, voll schön. Und wie läuft der Kita-Start? Wir sind schon ganz neugierig. Wie ist die Eingewöhnung Nummer 2? Was macht Phil?
Ja, stimmt. Das war diese Woche ja auch noch der erste Kita-Tag. Es läuft total gut, ehrlich gesagt. Also ich habe ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch gesagt, dass ich mir sehr, sehr viele Gedanken mache generell zu dieser ganzen Umzugsthematik und zu dieser Veränderung für unseren Sohn, aber Phil hat auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl in der Einrichtung und auch mit den Erzieherinnen und Erziehern, die dort arbeiten. Tatsächlich hat heute, glaube ich, schon die erste Trennung stattgefunden, also an Tag 4, eine Dreiviertelstunde und das hat auch super gut geklappt. Ja, also Phil berichtet immer sehr, sehr positiv und unser Sohn freut sich auch jeden Morgen und sagt dann tatsächlich auch Kita und wenn wir dann zur Tür gehen und uns anziehen, dann weiß er auf jeden Fall schon, was jetzt folgt und wie es jetzt losgeht und ich finde, das ist schon so ein großer Unterschied zur ersten Eingewöhnung, dass er das jetzt viel, viel mehr versteht und dann teilweise auch versucht zu erzählen, was er in den zweieinhalb Stunden, die er so da ist, aktuell erlebt hat. Und ja, also bisher sehr positiv, aber wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Deswegen werde ich in den nächsten Wochen berichten.
Voll süß. Ja, wir sind gespannt, was du so erzählst.
Und bei dir?
Ja, bei uns. wir sind nach dem Urlaub voll zurück im Alltag. Wir sind schon wieder angekommen in der Erkältungszeit. Ich habe schon keine Lust mehr eigentlich auf den Winter. Dabei sind wir noch nicht mal annähernd im Winter. Wir haben schon wieder 2 erkältete Kinder, die sich wirklich am allerersten Kita-Tag angesteckt haben. Die Große, muss man sagen, toi toi toi, hat offensichtlich inzwischen so viel Abwehrkräfte, dass es absolut minimal ist und dass sie auch weiterhin in die Kita gehen kann und auch unbedingt will. Das ist neu tatsächlich, dass sie auf Teufel komm raus auf jeden Fall in die Kita will. Ich glaube, das ist so ein bisschen gerade der Umschwung zum noch größer sein. Finde ich total spannend zu beobachten. Ja, aber den Kleinen habe ich heute parallel zum Homeoffice zu Hause betreut und ich glaube, alle Mamas und Papas da draußen wissen, was das bedeutet. Man wird eigentlich nicht so richtig gerecht. Tatsächlich hat es erstaunlich gut funktioniert noch, muss ich sagen. Aber ja, man hat einfach dauerhaft ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie gerade sagt, nee, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss jetzt erstmal arbeiten oder mit Kind auf dem Schoß arbeitet. Ich muss dazu sagen, ich habe einen sehr, sehr verständnisvollen Arbeitgeber heute erlebt. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Mein Chef hat mir geschrieben, als ich gesagt habe, ich hoffe, es ist okay, ich habe mein Kind zu Hause mit schlechtem Gewissen nach 4 Wochen. Na klar, ist doch selbstverständlich. Und ich dachte so, ja, es ist alles andere als selbstverständlich leider.
Ja.
Aber danke, dass Sie es so sehen. Also ja, das ist schon echt ganz praktisch. Aber der Rest, ja, wie gesagt, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Der einzige Vorteil an der Winterzeit ist gerade, dass wir nachmittags jetzt, oder an der, ist ja noch nicht Winter, ich bin schon gedanklich so im Winter irgendwie, weil für mich ist, wenn der Sommer vorbei ist und es kälter wird, dann bin ich im Wintermodus und könnte mich am liebsten zu Hause eingraben. Winter ist echt nicht meine, Herbst, Winter, das sind nicht meine Jahreszeiten. Aber das Schöne daran ist, dass wir jetzt häufiger nachmittags auch wieder Zeit zu Hause verbringen und nicht unbedingt draußen unterwegs sind. Also beide Kinder fordern das auch mehr ein, gerade zu Hause zu sein und zu basteln und so. Und was total irre ist, da habe ich diese Woche, glaube ich, das erste Mal erlebt, seitdem die große Tochter auf der Welt ist, dass die sich praktisch einen ganzen Nachmittag gemeinsam beschäftigt haben. Und da hat sich jetzt auch eben was verändert. Und ich habe so ein bisschen einen Ausblick darauf bekommen, wie das vielleicht hoffentlich weiterhin aussehen könnte, dass wenn sie sich weiterhin so gut verstehen, oder meistens gut verstehen, muss man dazu sagen, dass es dann ja auch wieder eine Erleichterung werden kann, dass sie jetzt zu zweit zu Hause sind und jeweils immer jemanden da haben, der Spielkamerad ist. Das ist schon irgendwie ganz, ganz cool, muss ich sagen. Und hat mich diese Woche persönlich total glücklich gemacht, weil ich so das beobachtet habe und echt nur auf der Couch saß und einfach den beiden zugeschaut habe, wie sie gemeinsam gespielt haben. Ist irgendwie total niedlich gerade.
Richtig schön, ja. Ich glaube, das wünscht man sich ja auch, wenn dann Kind Nummer 2 sich irgendwie ankündigt, dass halt die Beziehung zu den Geschwistern dann auch gut läuft, ne? Und ich meine, ist ja auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie groß der Altersunterschied ist, weil ja dann die Interessen auch so ein bisschen auseinandergehen können. Aber wenn sich das dann immer mehr annähert, kann ich mir auch vorstellen, dass das mega schön ist.
Ja, ich finde das irgendwie wirklich faszinierend zu beobachten, wie sehr die aufeinander fixiert ist. Jetzt, glaube ich, noch ein Ticken zu übertrieben, aber eben einfach super aufeinander bezogen sind. Ich habe es dir eben schon off-record erzählt, dass unser Kleiner sich heute Abend hat zum Beispiel nur die Zähne von seiner Schwester putzen lassen. Also wir fragen ihn eigentlich immer, wer soll dir die Zähne putzen? Und heute Abend hat er explizit ihren Namen genannt. Und das ist irgendwie total krass gerade, dass sie da so wichtig für ihn ist. Und er plappert ihr gerade alles nach. Also es ist immer das Spiel beim Abendbrot. Sie sagt, sag mal das und das. Und heute war es so was Abgedrehtes wie Brotdose. Also er ist echt immer noch am Anfang einer sprachlichen Entwicklung. Und dann hat er heute einfach Brotdose nachgeplappert. Es war noch weit entfernt davon, dass ein Fremder aus dem Zusammenhang gerissen Brotdose erkannt hätte. aber es war eben eindeutig. Er hat die richtigen Laute verwendet, in der fast richtigen Reihenfolge, und es war eben von der Betonung her und so eindeutig das Wort, und das finde ich irgendwie total krass, dass das gerade funktioniert, dass sie ihm so praktisch alles vorkaut und er macht es fleißig nach und ist da total involviert und irgendwie mega niedlich.
Ja, richtig schön, richtig schön. Hat ja dann irgendwie auch was mit Sprachförderung zu tun, wenn sich dann die großen Geschwister so anbieten, ne? Und dann üben mit den Kleinen. Auch voll schön.
Richtig, richtig krass, muss ich echt sagen.
Ja.
Ja, Sprachförderung. Mhm. Ich glaube, jetzt springen wir direkt über, weil wir machen heute was mit Sprachförderung im weitesten Sinne zu tun hat und im engeren Sinne mit viel, 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 viel schöner Zeit zwischen Kind und Eltern oder Kindern und Eltern. Und ja. Worüber reden wir heute? Erzähl mal.
Wir sprechen übers Vorlesen und über ja, die Geschichten und Bücher, die wir für die ganz Kleinen toll finden und über die vielen, vielen Vorteile, die das gemeinsame Lesen irgendwie mit sich bringt. Und wir haben so ein bisschen Hintergrundinformationen recherchiert, beziehungsweise Julia hat es netterweise recherchiert. Und dann haben wir beide so ein paar Bücher mitgebracht, die wir euch vorstellen wollen. Also ich aus der Perspektive eines Zweijährigen und Julia hat, glaube ich, von ihren beiden Kindern, die jetzt schon 4,5 und 1,5 sind, ja, ein paar krass. Bücher mitgebracht, ja.
Genau, ich habe so ein Querschnittstapel hier liegen, aus allen Zeiten ein bisschen was, mal gucken, ja, was wir davon dann vielleicht gleich näher anschauen und was wir vielleicht so ein bisschen gröber überspringen. Ja, vielleicht zum Einstieg, erzähl doch mal, als wenn dein Sohn gerade dabei wäre und auch erzählen könnte. Erzähl doch mal.
Der schläft zum Glück endlich.
Ja, sehr gut. Wann lest ihr und wie lest ihr? Ich finde, das ist immer ganz, ganz spannend, weil auch so unterschiedlich.
Also, wann wir lesen, ist super unterschiedlich. Also es gibt feste Zeiten, das ist morgens und abends. Also morgens tatsächlich, wenn wir noch Zeit haben zwischen, wir haben schon gefrühstückt, wir sind fertig angezogen und haben dann vielleicht noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bevor es in die Kita geht. Dann setzen wir uns meistens noch gemeinsam hier im Wohnzimmer aufs Sofa oder jetzt ja auch in sein Kinderzimmer. Da hat er jetzt auch so eine Kuschelecke, wo wir dann lesen. Und er sucht sich dann meistens Bücher aus. Oder ich habe so eine Auswahl schon da liegen. Manchmal haben wir hier im Wohnzimmer dann auch irgendwie schon einen Stapel liegen und dann sucht er sich was aus. Also das ist eigentlich so ein festes Ritual geworden. Und dann abends quasi so bevor es Abendessen gibt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es so ein bisschen alle runterbringt, wenn man das Spielen beendet und dann vielleicht noch ein Buch anguckt, dann gibt es Abendessen und dann die ganz normale Zu-Bett-Geh-Routine und dann tatsächlich nochmal richtig vorm Schlafen gehen. Also ich habe ja erzählt, dass er jetzt in seinem Zimmer, in seinem Bettchen schläft und wir haben uns jetzt einen Sessel daneben gestellt und dann kuscheln wir uns quasi, entweder mein Mann oder ich mit ihm in den Sessel und lesen in der Regel so drei kurze Bücher, so drei Gute-Nacht-Geschichten. Was ich jetzt auch mal ausprobiert habe, ist, dass ich ihn dann ins Bett gelegt habe und ein bisschen weitergelesen habe. Das wechsle ich aber dann immer ab, ob ich dann weiterlese, weil manchmal möchte er dann auch noch ein paar Schlaflieder hören oder ich soll was singen. Das variiert immer. Und dann tatsächlich so über den Tag verteilt. Also da halte ich mich jetzt nicht an feste Zeiten. Wie gesagt, morgens und abends ist das Feste und ansonsten, wann immer mein Sohn Lust drauf hat und das ist mal mehr, mal weniger. Also zwischendurch hat er das dann tagsüber nicht so das Bedürfnis und heute war aber zum Beispiel so ein Tag, da hat er wieder ein Buch nach dem anderen angeschleppt, was wir dann am Nachmittag angeguckt haben. Ja, ich glaube, so lässt sich das ganz gut beschreiben. Wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, ich kann das eigentlich nur... könnt ihr das nur wiederholen, deswegen lasse ich das jetzt. Bei uns ist es sehr ähnlich und ich glaube, wir sind beide auch mit Kindern gesegnet, die sich sehr stark für Bücher interessieren, die da unsere Leidenschaft vielleicht aufgegriffen haben oder die einfach keine Wahl hatten, als von Anfang an auch mit Büchern ganz viel konfrontiert zu sein, weil ich glaube, wir zwei können an keinem Buchladen vorbeigehen, ohne meistens auch ein Kinderbuch zu kaufen.
Korrekt.
Deswegen glaube ich, haben die da nicht so viel Wahl, aber tatsächlich ist bei uns genauso, dass die sich auch sehr regelmäßig über den Tag verteilt was raussuchen und tatsächlich unsere Große schon ganz lange auch sich was raussucht und sich hinsetzt und sich dann selbst vorliest quasi. Also die liest natürlich nicht, aber es ist trotzdem so, dass sie da sitzt und anfangs hat sie tatsächlich die Geschichten, die wir vorgelesen haben, praktisch eins zu eins wiedergegeben, also sehr viel auswendig. Und jetzt ist es so, dass sie einfach eigene Geschichten erzählt und da baut sie dann den Alltag ein, da baut sie irgendwas ein, denkt sich ganz andere Sachen aus, die gar nichts mit der Geschichte oder mit irgendwas zu tun haben, was sie schon mal erlebt hat, sondern sie denkt sich einfach irgendwas aus. Das finde ich, ist gerade so der Stand bei uns, ja.
Ja, richtig süß. Ich sehe das manchmal in den Videos, die du schickst. Du hast, glaube ich, diese Woche auch eins geschickt, wo sie so im Hintergrund sitzt und ein Buch auf dem Schoß hatte und dann so eine Geschichte erzählt hat. Und ich mir immer denke, jetzt ist einfach so süß, wenn sie dann so kreativ wird und einfach aus ihrem Kopf so spontan diese Sachen erzählt.
Ja, es ist total lustig. Man kann eigentlich hier kein Video von dem Kleinen mal machen, ohne dass sie im Hintergrund zu hören wäre, wie sie sich wahlweise selbst was erzählt oder im Spiel was erzählt oder was vorliest. Aber ja, ich glaube, das bringt das Alter mit sich und ist ja auch wirklich, wirklich schön, muss ich sagen.
Ja.
Wann hast du denn angefangen, in Bücher zu schauen mit deinem Kleinen?
Wollte ich dich auch gerade fragen. ich habe angefangen, da war er ein paar Wochen alt. Also das war so die Phase, als er dann das erste Mal so auf der Krabbeldecke lag und dass ich mich dann einfach so neben ihn gelegt habe und schon angefangen habe, so ganz kurze Sachen vorzulesen. Dann hatten wir in dieser Anfangszeit diese Kontrastbücher, diese Schwarz-Weiß-Bücher, die ja dann später wechseln zu diesen farbigen Kontrastbüchern. Also wir haben da eigentlich so jede Entwicklungsphase mitgenommen und das wirklich von Anfang an so in den Alltag integriert oder dass er dann irgendwann so diese Bücher aus Stoff hatte, die dann irgendwie auch am Buggy mit oder Kinderwagen mit dran hingen. Also ich glaube, jetzt in Woche 1 haben wir es noch nicht gemacht, so in Woche 2 höchstwahrscheinlich auch noch nicht, weil wir erstmal so in dieses neue Leben hineinfinden mussten. Aber dann schon relativ früh, würde ich sagen, also vielleicht so mit 6 oder 8 Wochen, würde mein Gefühl so sagen.
Ja, voll schön. Wir haben es tatsächlich ab Tag 1 gemacht. Aber eher durch Zufall. Also es hatte gar nichts damit zu tun, dass wir explizit vorgelesen hätten, ihr vorgelesen hätten, sondern wir haben uns abends gegenseitig vorgelesen, einfach um so ein bisschen runterzukommen, um so Kuschelzeit zu haben. Also der andere hatte immer jeweils Kuschelzeit und einer hat vorgelesen. Und es hatte damit zu tun, dass ich kurz bevor meine Tochter geboren ist, jetzt wird es abgedreht, einen Traum hatte. Wir haben das Baby im Bauch, bevor es einen Namen hatte, immer Krümel genannt. Und ich hatte einen Traum zu einem Buch, in dem es einen Krümel gibt. Ich weiß nicht, ob ihr oder ob du die Brüder Löwenherz kennst. Ja. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher, wenn auch noch ein bisschen zu früh für das Alter, über das wir hier heute sprechen. Aber da habe ich irgendwie drüber geträumt. Und dann habe ich das erzählt und mein Mann hat gesagt, dass er das Buch nicht kennt. Und ich habe gesagt, oh, das muss ich dir vorlesen. Und habe das Buch dann gekauft und dann haben wir uns das Buch vorgelesen abends. Und das hat so gut funktioniert irgendwie und hat uns so Spaß gemacht, dass wir im Anschluss tatsächlich noch die Percy Jackson Kinderbuch, ist ja auch im Grunde genommen Kinder-Jugendbuch-Reihe, uns noch vorgelesen haben. Also wir haben quasi, bis wir damit fertig waren, jeden Abend abwechselnd vorgelesen. Und dadurch hat sie quasi auch immer vorgelesen bekommen. Mal im wachen, mal im schlafenden Zustand. Aber immerhin war das dann irgendwie so ein Ritual. Und dann haben wir auch nicht mehr damit aufgehört. Also dann haben wir tatsächlich, sind wir quasi nahtlos übergegangen, ihr bewusst auch Dinge vorzulesen. Anfangs habe ich meistens Gedichte vorgelesen, irgendwelche, die ich im Internet gefunden habe, weil ich das irgendwie für mich schön fand, dass es so einen schönen Rhythmus hatte.
Ja, wie gesagt, wir haben auch relativ früh angefangen und dann war das so ein nahtloser Übergang. Also es gab jetzt auch in den letzten 2 Jahren gar nicht so großartige Vorlesepausen, sondern tatsächlich eher, dass das Interesse an Büchern dann auch immer größer geworden ist.
Du hast es eben schon gesagt, vielleicht können wir das nochmal einmal aufzählen. Du hast gesagt, die Kontrastbücher sind eigentlich so das allererste. Dann kommen die Farbkontrastbücher. Ich kenne dann noch Gesichter für Kinder oder mit Kindern. Funktioniert super gut. Und dann hast du schon gesagt, Stoffbücher, Pappbücher. An der Stelle gebe ich gleich mal die allererste kleine Empfehlung, die bei uns total gut funktioniert hat und wo wir auch ganz viele von hatten. Nämlich die Unkaputtbar-Bücher. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube, das ist von Pixi auch eine Reihe. Ich habe es jetzt hier nicht liegen, aber ich habe es mir für heute gemerkt, dass ich das unbedingt nennen wollte, weil die Dinger, die sind wirklich unkaputtbar. Was da bei uns alles mit passiert ist, möchte ich hier gar nicht nennen, aber es ist ja eine absolut große Empfehlung, das so für den Start zu benutzen, zumal da wirklich auf jeder Seite nur eine Abbildung ist, dass man immer ja wirklich nur ein Bild, ein Wort nennen kann. Ja, die fand ich auch für den Buggy super gut, weil viele von denen haben schon so ein Band dran, dass man es direkt an den Buggy binden kann. Ja, mega coole Erfindung.
Die finde ich auch super. Da haben wir auch ein paar von. Finde ich auch sehr, sehr gut für unterwegs, dass man immer eine, also ich hatte immer eins irgendwie in der Kinderwagentasche und im Wickelrucksack und so, weil die ja auch wirklich nicht viel Platz wegnehmen und man die einfach so mitnehmen kann und auch auf dem Spielplatz irgendwie mal auspacken kann. Ja, kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, wie du sagst, auf dem Spielplatz, ne, die können halt wirklich, bei uns waren die auch schon mal mit in der Badewanne. Die sehen danach nicht mehr so schön aus, aber sie überleben es einfach. Also das ist echt cool, muss ich sagen. Ja, vielleicht magst du starten mit dem, was dann danach kommt und was du heute empfehlen magst.
Ja, also danach kamen dann die klassischen Bilderbücher mit so ein bisschen Text, würde ich sagen. Also immer noch mit Pappseiten und nicht mit Papierseiten. Das ist in dem Alter, also so zwischen, ich habe jetzt so Bücher rausgesucht, so zwischen 1,5 und 2, würde ich sagen, kann man so mit denen anfangen oder mit dem einen wahrscheinlich auch schon, wenn die noch kleiner sind. Aber dann können die natürlich die Kinder auch richtig mitmachen, wenn das diese Pappseiten sind und können irgendwie selbst umblättern. Und das erste Buch, was ich hier liegen habe, das heißt, hör mal Verse für Kleine, Aramsamsam, 6 Bewegungsspiele mit Musik vom Carlsen Verlag. Und ich sehe auch gerade, dass das schon richtig abgegrabbelt aussieht, weil das eins der Lieblingsbücher meines Sohnes ist. Und das ist ein Musikbuch. Also wenn man das aufklappt, dann hat man ein Lied auf einer Doppelseite mit den einzelnen Strophen und dann ist da so ein kleiner roter Punkt. Da können die Kinder dann selbst drauf drücken und dann ertönt quasi die Melodie und man kann mitsingen. Und das sind so diese ganz klassischen kurzen Kinderlieder, also Aramsamsam, Ringel, Ringel, Reihe ist da mit drin. Dann ein Lied, was ich super cool finde, was ich auch vorher nicht kannte. Das ist gerade, das ist schief, das ist hoch und das ist tief. Mhm. Also, dass man so die Gegensätze lernt. Genau, ich glaube, da, ja, hatte ich ja schon gesagt, 6 Lieder sind da drin. Und das ist wirklich eins der Favoriten meines Sohnes, weil das Coole ist, dass es zu den Liedern und zum Text auch immer eine Erklärung gibt, was man mit den Händen machen kann. Also es werden viele von euch kennen, dass man ja bei Aramsamsam dann erst so auf die Oberschenkel klopft und dann bei dem anderen Lied, wenn man über die Gegensätze spricht, dann kann man quasi auch zeigen, was ist jetzt groß und was ist klein, ne? Was ist gerade, was ist schief. Oder bei Ringel, Ringel, Reihe, dass man sich dann hinstellt, an die Hände nimmt und so ein bisschen gemeinsam tanzt. Also mein Eindruck ist immer, dass das fördert so unterschiedliche Ebenen. Also nicht nur das Sprachliche, sondern auch, wie koordiniere ich meinen Körper zur Musik. Und mein Sohn liebt Aramsamsam, also er will eigentlich auch immer das Lied dann ständig hören und singen. Die anderen findet er auch cool, aber das ist auf jeden Fall sein Favorit. Und das haben wir, glaube ich, so rund um seinen ersten Geburtstag gekauft, weil ich halt so ein Liederbuch haben wollte, weil ich im Gegensatz zu dir wirklich gar keine begnadete Sängerin bin und auch nicht so kreativ, was Gesang und so angeht. Und dann habe ich mir Unterstützung mit diesem Buch geholt.
Sehr schön. Hast du einen Eindruck davon, wie langlebig das ist? Ich kenne nämlich auch diese Geräuschebücher und die haben, also bei uns, eine sehr unterschiedliche Langlebigkeit. Wir haben so Musikbücher mit so klassischer Musik, Nussknacker, Schwanensee, das ist da irgendwie bei und mit Geschichten, die sind total gut, die können wir rauf und runter spielen, kein Problem. Und wir hatten aber auch ganz viele von diesen Geräuschbüchern mit Tiergeräuschen, wo man dann auch noch so fühlen kann, haben meine Kinder auch beide geliebt, aber ganz schnell haben die einfach nicht mehr funktioniert. Also nicht, weil die Batterie leer war. Die haben wir dann ausgetauscht und versucht, es trotzdem nochmal zum Laufen zu bringen. Und tatsächlich, ja, haben die Bücher so in der Reihenfolge, in der wir sie gekauft haben, nach und nach leider total nachgelassen, was ich echt mega schade finde bis heute, weil das so schöne, ja, schöne Lerneffekte auch gab, ne, die Tiergeräusche nachmachen zu können. Das ist ja eigentlich so einer der ersten sprachlichen Entwicklungsschritte. Ja, und das fand ich total schade, dass das halt ganz schnell leider nicht mehr funktioniert hat.
Also kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Wir haben nicht so viele von diesen Büchern. Also wir haben dieses Liederbuch und dann noch eins mit Tiergeräuschen und eins mit Fahrzeuggeräuschen. Das mit den Liedern haben wir am längsten. Also das haben wir jetzt über ein Jahr und das funktioniert noch sehr gut. Also
ja, cool.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wir schreiben natürlich alle Bücher in die Shownotes, dass ihr nicht mitschreiben müsst. Wie heißen die?
Ja, sehr cool. Ja, vielleicht mache ich dann weiter an der Stelle mit einer Kategorie, die bei uns auch total beliebt ist, bevor wir vielleicht so zu den Vorlesebüchern gehen oder wie auch immer man das nennen will, nämlich Wimmelbücher. Also wir haben, glaube ich, 5 oder 6 Stück, ganz unterschiedliche. Und die kommen hier alle total gut an. Eine riesige Empfehlung sind aber die Wimmelbücher, wo tatsächlich ein Wiedererkennungswert dabei ist. Also das kann ich riesig empfehlen. Ich weiß, es gibt wunderschön Illustrierte, aber alle die haben nicht mithalten können mit dem, wo man was entdecken kann, was man kennt. Wir haben zum Beispiel eins aus unserer Heimatstadt. Falls dein Sohn das noch nicht hat, schreibe ich mir das auf für Weihnachten. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Es ist mir nämlich heute aufgefallen, dass ich dachte, wenn er das noch nicht hat, kriegt er das von uns.
Hat er noch nicht, nee.
Ich kann jetzt natürlich das nicht für alle da draußen empfehlen, aber ich weiß, ein paar Wuppertaler hören uns dann doch zu. Deswegen, es gibt ein Wuppertal-Wimmelbuch und ja, obwohl meine Kinder jetzt nun natürlich nicht täglich in Wuppertal sind, erkennen sie halt vieles wieder und lieben das. Das ist auch ganz, ganz süß gemacht. Man erkennt immer wieder auf den Seiten die gleichen Leute. Ja, mega, mega schön. Kann ich sehr empfehlen. Und das weiß ich, gibt es tatsächlich fast überall. So ein Tierpark-Wimmelbuch haben wir aus dem Tierpark Berlin. Und da gibt es aber auch ganz viele andere Zoos und Tierparks und andere Städte und was weiß ich, die da auch abgedeckt sind. Und auch das finde ich tatsächlich zuckersüß. Ich glaube, das vom Tierpark Berlin, lasst mich mal schnell gucken, was da drauf steht. Das ist vom Wimmelbuch Verlag und das ist auch ganz, ganz niedlich aufgezogen, weil auch da die Personen auf jeder Seite wieder auftauchen und denen passieren über die Seiten hinweg richtige Geschichten. Also da gibt es zum Beispiel den Tierpfleger, dem immer alles schief läuft. Auf jeder Seite passiert ihm ein Unglück, aber auf der letzten Seite sitzt er ganz glücklich zwischen Tieren und ist einfach selig, dass er quasi jetzt mal kein Unglück hat. Und auch das wird hier nach wie vor total gerne angeschaut und eigentlich entdecken wir auch immer wieder irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Also das vielleicht als Kategorie, die man auch, glaube ich, früh anfangen kann, weil die Kinder halt früh dann einfach Geschichten dazu erzählen können, ohne dass man was liest, sondern eher, dass man was erzählt.
Ja, kann ich bestätigen. Wir haben bis jetzt nur 2. Eins haben wir von unseren lieben ehemaligen Nachbarn in Berlin als Abschiedsgeschenk bekommen, ein Berlin-Wimmelbuch.
Das ist natürlich auch cool.
Ja, und ich hatte unser Sohn noch viel, viel kleiner war, den Eindruck, dass die am Anfang ein bisschen überfordernd für ihn waren, weil da ja einfach so, so viel passiert zum Teil. Aber inzwischen mag er das auch total gerne und sucht dann auch tatsächlich und kann irgendwie die Dinge benennen und freut sich dann, wenn er die irgendwie wiedererkennt. Und dann finde ich, damit haben wir angefangen, bevor wir dieses große Wimmelbuch bekommen haben, gibt's auch von manchen Verlagen so kleinere, wo dann quasi nicht ganz so viel passiert am Anfang und wo auch die Fläche mit den einzelnen Gegenständen oder Menschen oder Tieren oder was man wiedererkennen kann, ein bisschen größer ist. Und ich finde, die waren für den Anfang total gut. Also, dass man so einen seichteren Einstieg in die Wimmelbücher hat.
Ja, die können wir auch noch mal reinschreiben. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Das sind diese Entdecken, suchen.
Genau.
Sammelbücher die. Bestimmt. Ja. Genau. Ja, davon haben wir auch, glaube ich, 2 Stück und die sind tatsächlich auch, glaube ich, auf 1,5 angelegt, meine ich. Ich glaube, die sind fangen da an. Ja, können wir ja auch noch mal in die Shownotes schreiben, weil die wirklich auch mega schön sind und als Start toll sind. Ja, genau.
Cool. Ja, dann mache ich mal weiter mit den Vorlesebüchern, also den ersten Geschichten. Und ich habe eins rausgesucht, das haben wir von einer der Omas vor einem halben Jahr oder so geschenkt bekommen. Das heißt, wir haben da so mit 1,5 mit angefangen. Und das heißt Immer Drama mit dem Lama von Anna Taube und im Aas Edition Verlag erschienen. Und ich finde, das ist ein total gutes Buch, wenn die Kinder anfangen, ihre Emotionen zu entdecken. weil der Titel sagt es ja schon, Immer Drama mit dem Lama. Es geht um das Lama Dana und die hat einen richtig miesen Tag. Die wacht auf und die ist direkt mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ihr passt irgendwie das Frühstück nicht, was ihr vorgesetzt wurde. Dann muss sie mit ihrem Papa da über Hügel steigen, auf die sie keine Lust hat. und dann ist es auch in Reimen geschrieben, was ich super süß finde. Und man begleitet sie quasi durch diesen Tag. Und was ich aber in dem Buch ganz schön finde, ist, dass alle Familienmitglieder, also Mama, Papa, die Oma ist auch mit dabei, die reagieren alle mit sehr, sehr viel Verständnis. Und am Ende, muss sie, also dann schüttelt sie sich irgendwie und muss niesen und da ist dann auf einmal wieder alles gut und dann kuschelt sie mit ihrer Familie und dann war der Tag irgendwie doch nicht so schlimm. Und das gucke ich mir oder lese ich unserem Sohn halt auch total gerne vor, wenn er mal einen schlechten Tag hat, ne? Weil ich dann schon merke, dass er dann irgendwie denkt, ach, bin da jetzt nicht alleine mit, so. Die Dana, die hat auch einen miesen Tag heute und will nicht das essen, was ihr da vorgesetzt wurde und schmeißt sich jetzt auch mal auf den Boden, weil sie keine Lust mehr hat, weiterzulaufen und der Papa muss sie den Hügel runtertragen. Und gerade für so Tage, die emotional herausfordernd sind, wo man viele Gefühle begleiten muss, kann ich das sehr empfehlen.
Sehr süß. Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Geschichte auch für Erwachsene.
Ja.
Sehr, sehr cool. Wollen wir beim Reimen bleiben?
Ja.
Dann werfe ich ein, welche Reihe ich total liebe, wenn es ums Reimen geht. Und das sind eigentlich fast alle Bücher. Manche sind besser, manche sind schlechter, aber sage ich gleich was zu. Von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Die kennt ihr bestimmt alle. Das sind die Gryffalo-Autoren.
Mhm.
Und ich liebe da sehr viele Bücher von. Der Gryffalo ist hier ein großes Highlight und tatsächlich auch schon lange. Also ich glaube, das liegt einfach an den Reimen und daran, dass man irgendwie auch nicht so viel Bild, also es ist nicht so viel, was auf den Bildern passiert. Ich glaube, das funktioniert auch schon recht früh gut. Aber mein absoluter Favorit und wirklich, wenn ihr es nicht habt, ihr müsst es kaufen, ist Für Hund und Katz ist auch noch Platz. Ist auch alles von Belz und Gellberg, also die haben sind da alle erschienen von den beiden, haben alle ein ähnliches Format, würde ich sagen. Aber das ist mein Lieblingswerk. Es geht um eine Hexe, die auf einem Besen unterwegs ist, ursprünglich nur mit ihrer Katze. Und dann ist es aber so windig, dass die Hexe immer etwas verliert, ihren Zauberstab, ihren Hut, ihre Schleife aus dem Haar. Und jeweils bringen ihr Tiere das wieder, weil sie selbst das nicht findet. Und diese Tiere packt sie alle ein, die fliegen auch alle mit ihr auf den Besen. Und das geht natürlich irgendwann schief, irgendwann bricht der Besen. Und dann fallen sie alle auf den Boden und die Hexe begegnet ausgerechnet einem Drachen. Der Drache will sie dann essen. Die schöne Zeile, die bei uns total geliebt wird. Ich glaube, der Drache sagt, ich habe Hunger, ich will dich fressen, will Hexe mit Pommes zum Abendessen. Das schreien meine beiden, also der Kleine, so wie er es kann, aber die Große schreit immer Hexe mit Pommes, weil sie es so witzig findet. Und dann retten die anderen Tiere, die dann alle im Schlamm gelandet sind, machen so eine Art moderne Bremer Stadtmusikanten, rotten sich zusammen aus dem Schlamm raus und sind dann das Schlammungeheuer, was den Drachen vertreibt. Und am Ende zaubern sie sich einen neuen Besen Und ich finde, das ist so, so schön gereimt. Also es ist eine deutsche Übersetzung und die ist ganz, ganz toll geworden. Ja, falls ihr das noch nicht habt, ich liebe das und ich könnte das selbst jeden Abend vorlesen. Man kann das wunderbar einfach so vorlesen oder mit unterschiedlichen Betonungen und so. Ich finde das total klasse.
Ja, das muss ich mir merken. Das kannte ich gar nicht.
Ja, das ist ganz, ganz süß. Sehr, sehr niedlich auf jeden Fall. Soll ich einfach weitermachen mit dem, was ich hier noch liegen habe?
Ja, voll gerne.
Ich habe mich gerade sowieso schon so überschlagen, da kann ich auch einfach dabei bleiben. Ich habe noch zwei absolute Klassiker und einen, also für die Altersgruppe würde ich sagen, ungefähr so anderthalb, zwei. Genau, zwei absolute Klassiker und eine neuere Reihe hier liegen. Und ich fange vielleicht mal mit den Klassikern an. Zum einen habe ich hier die kleine Raupe Nimmersatt von Erik Kahle.
Ja, die hatte ich auch in der Hand vorhin. Und dann ja, dachte ich mir so, ach, wenn ich es jetzt nicht vorstelle, dann hat es Julia bestimmt.
Richtig. Ja, auch die Geschichte finde ich total süß nach wie vor. Es ist ja so simpel eigentlich, ne? Die Raupe schlüpft aus dem Ei, frisst sich über Tage durch irgendwelche Sachen durch. Am Ende hat sie Bauchweh, weil sie sich durch ganz viel Schrott gegessen hat. Kommt mir bekannt vor. die Story. Leider kann ich nicht aus dem Kokon schlüpfen, aber naja.
Das ist aber auch wunderschön.
Danke. vielen Dank. Ja, genau. Also sie schlüpft am Ende aus dem Kokon und wird ein wunderschöner Schmetterling. Und mal abgesehen davon, dass das so simpel und doch so schön geschrieben ist, ist es, glaube ich, auch so ein erstes Verständnis von so einem Wunder der Natur, in Anführungsstrichen, weil das eben irgendwie sowas Besonderes ist, ne? Dass eine Raupe sich irgendwann in sowas Faszinierendes wie ein Schmetterling verwandeln kann. Und wir haben jetzt davon, ich kenne gar keine andere Version. Meine Schwiegermama hat das aber neulich gesagt, dass sie diese Version, die wir haben, gar nicht kennt. Bei uns steht drauf, es ist das besondere Spielbilderbuch. Ich kenne das schon aus der Kita nur so, aus meiner eigenen Kita-Zeit nur so. Da sind die Früchte, durch die sie sich frisst, sind quasi alles einzelne Seiten.
Ja.
Und da sind jeweils Löcher drin.
Bei uns auch.
Meine Schwiegermama meinte, das kennt sie so nicht. Ich finde, das ist eigentlich so ein ist das mit das Schönste an dem Buch, weil das so schön visuell ist. Und auch da, unser Kleiner geht immer diese Löcher lang, dann blättert er quasi um und auf der anderen Seite sieht man, wie die Raupe aus dem letzten Loch rausklettert. Und das findet er total schön. Und dann ruft er immer, da! Und freut sich, dass die Raupe wieder da ist. Also ich glaube, falls ihr euch für eine Version entscheiden wollt, ist die vielleicht ganz schön, wenn man vor allen Dingen kleinere Kinder hat.
Ja, finde ich auch. Also wir haben auch die Version und die kommt bei uns auch nach wie vor super gut an. Und ich finde auch, dass die so für die sprachliche Entwicklung so schön ist, weil die Sätze sind ja relativ einfach. Mhm. Also dass, ne, mein Sohn jetzt irgendwie anfängt, das dann nachzusprechen. So, eines Nachts lag da ein kleines Ei und ich muss gar nicht mehr Ei sagen, ne? Und dann irgendwie der Mond, also dass er dann den Mond schon sagt und dann kann man ja auch diese eine Doppelseite, wo dann die ganzen Sachen drauf sind, wo sie sich durchfrisst, die Raupe, kann man ja auch total gut nehmen, um dann das Benennen zu üben. Und finde ich.
Die Wochentage sind dabei.
Die Wochentage sind dabei, genau. Also das ist eigentlich, wie du sagst, so eine simple Geschichte, aber mit der kann man einfach richtig viel machen und auch, glaube ich, über eine breite Altersspanne.
Ja, total. Also es wird hier auch nach wie vor geliebt und wir haben jetzt ganz neu, weil unsere größere Tochter jetzt aus der Kita super viel mitschleppt an fremden Sprachen. Also da ist das irgendwie gerade ganz viel Thema. Und sie sich jetzt auch im Urlaub ganz viel dafür interessiert hat, dass wir eben eine andere Sprache gesprochen haben, wenn wir uns im Urlaub unterhalten haben. Dann hat sie gerade aufgeschnappt, es gibt Englisch und sie will gerade ganz viel Englisch lernen. Und wir haben tatsächlich einfach jetzt die kleine Raupe Nimmersatt, wo die Geschichte so gut bekannt ist, einmal auf Englisch gekauft, nur um ihr zu zeigen, wie das geht. Also für wen da draußen das quasi, egal ob jetzt zweisprachig aufwachsend oder einfach aus Interesse, um mal was anderes zu lesen, das relevant ist. Also es gibt tatsächlich viele Kinderbücher auch auf Englisch und das, glaube ich, ist auch ein guter Einstieg, wenn man sowas in die Richtung ausprobieren will.
Ja, ich musste gerade so schmunzeln, weil wir es auch auf Englisch haben.
Ich hab's auch.
Aber ich finde halt die Geschichte.
Wieso wundert mich das nicht?
Die Geschichte ist ja auch so einprägsam, dass die Kinder das ja dann auch total gut wiedererkennen.
Ja.
Und deswegen.
Und ich glaube auch da, ne, es sind halt so viele schöne erste Wörter dabei. Es ist eben sowas wie, ja, die Obstsorten, genau. die Essenssachen, ja, Raupe und Schmetterling. Das sind so kleinere Vokabeln in Anführungsstrichen, die man halt schnell erklärt hat und schnell verstanden hat, weil sie sich halt so schön wiederholen und so ja einfach selbsterklärend quasi sind, ja.
Ja, wie ihr hört, das ist wirklich ein richtig großer Favorit bei uns beiden.
Ja, ich mache gleich weiter mit dem nächsten großen Favoriten. Ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt erwähne, entweder habt ihr es auch oder du sagst, ja, kenne ich auch, oder alle anderen da draußen sagen auch, oh ja, das muss man haben. Und zwar, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?
Ja, natürlich.
Ja, ich habe es mir gedacht. Ja, auch das, ein Buch, glaube ich, was das muss man wirklich haben. Das klingt so doof, aber ich glaube, das, ja, das braucht man irgendwie. Und es ist auch eine so simple und doch so herzzerreißende Geschichte eigentlich.
Ja.
Ja, auch da, wer es nicht kennt, kurz angerissen. Es geht um den kleinen Hasen und den großen Hasen. Der kleine Hase will eigentlich noch nicht so richtig schlafen vorm ins Bett gehen, soll eigentlich gerade ins Bett. Und ja, dann fällt ihm ein, dass er doch noch testen könnte, wie sehr er den großen Hasen lieb hat, und macht das mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Er macht seine Arme ganz weit und sagt, soweit ich meine Arme breiten kann, habe ich dich lieb. Aber bei jedem Versuch übertrumpft ihn der große Hase, weil er halt größere Arme hat, weil er länger ist, weil er seine Füße höher in die Luft strecken kann, weil er größer hüpfen kann. Übrigens eine meiner Lieblingssätze ist, dass aus diesem Buch eine tolle Hüpferung, denkt der kleine Hase. Finde ich einen total süßen Satz. Genau, und das ist, ja, endet in der Sache, dass der kleine Hase ganz am Ende überlegt, wie kann ich jetzt endlich den großen Hasen übertrumpfen, und dann sagt er, bis zum Mond und wieder zurück haben wir uns lieb. Ja, könnten mir schon fast wieder die Tränen kommen, weil ich den, weil ich die Idee dahinter so, so schön finde, und da sagt der große Hase quasi, wow, das ist wirklich, wirklich weit. Und ja, ist bei uns zu Hause auch so ein Spruch, glaube ich. Ich denke, dass nicht nur bei uns, sondern bei vielen, dass das immer mal wieder auftaucht. Ja, wie sehr haben wir uns lieb, und am Ende ist klar, unendlich, und man kann das halt eigentlich gar nicht in Distanzen messen. Und das ist wirklich, wirklich eine ganz niedliche Geschichte und auch ganz süß gezeichnet, ganz simple Sätze auch und einfach zu verstehen, aber ja, mit den Worten, die bei uns hinten drauf stehen, ein Klassiker, der längst die Herzen der Welt erobert hat. Und das, finde ich, trifft echt zu. Also
ja.
Es erobert das Herz ganz, ganz schnell.
Auf jeden Fall. Ich liebe es auch. Ich finde es so süß. Ich, ja, kann dir nur zustimmen. Ja, ich habe noch zwei Bücher hier liegen, die wir super gerne vorm Einschlafen lesen. Das eine heißt Badezeit mit Ben und Bär. Und das ist auch eine Reihe. Ich habe mir das tatsächlich in einem Kinderbuchladen empfehlen lassen, weil ich auf der Suche war nach Geschichten, die man irgendwie gut vor dem Einschlafen lesen kann. Und es gibt ganz, ganz viele Geschichten von Ben und Bär. Und was ich an der Geschichte so schön finde, ist zum einen, dass es so eine sehr, ja, klassische Alltagsgeschichte ist. Also man erlebt quasi mit, was Ben und Bär den Tag über so Unternehmen, die sind auf dem Spielplatz und sitzen im Sandkasten, da können sich ja dann auch super viele Kinder irgendwie mit identifizieren. Dann kommen sie nach Hause, Mama und Papa sagen irgendwie, oh, ihr habt noch Sand überall, wir müssen jetzt irgendwie mal noch in die Badewanne gehen. Dann kommt die Gute-Nacht-Geschichte und dann schlafen Ben und Bär gemeinsam ein. Und ich finde, das, ja, stellt so den Tagesablauf total gut dar. Also ich finde, dass die Kinder sich da irgendwie sehr, sehr gut wiedererkennen können. Und was ich an dem Buch auch sehr, sehr schön finde, ist, dass das sehr dezent gezeichnet bzw. illustriert ist. Also das sind sehr gedeckte Farben, sehr viele Erdtöne, und ich finde, das ist sehr unaufgeregt. Und gerade wenn man sich das dann abends anschaut, dann merke ich richtig, wie, ja, mein Sohn dann auch so ein bisschen runterkommt und ja, auch nicht mehr so vielen Reizen ausgesetzt ist. Und deswegen finde ich die Reihe echt sehr, sehr schön und finde es auch einfach super süß, dass Ben so viel mit seinem Bär erlebt.
Mega schön. Ja, das klingt richtig, richtig cool auch.
Genau. Und das Letzte, was ich hier liegen habe, heißt Atme ein, atme aus, gute Nacht, kleine Maus. Und ist ja ein klassisches Bilderbuch, würde ich sagen. Und man ja, taucht quasi auch in den Tag der kleinen Maus ein und die geht ins Bett, die wird von ihrer Mama ins Bett gebracht und dann gehen die beiden gemeinsam nochmal den Tag durch, was die kleine Maus alles erlebt hat. Also die hat zum Beispiel ein Gewitter miterlebt und hat Blitz und Donner gesehen. Dann hat sie bei Regenwetter mit den glitschigen Schnecken und den Fröschen gespielt und das erzählen sich die beiden so. Und das ist so ein bisschen mit der Intention, dass man ja auch mit den Kindern abends nochmal so ein bisschen den Tag rekapitulieren kann und so ein bisschen darüber spricht, was haben wir heute erlebt, was hat dir gut gefallen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Also geht tatsächlich auch so ein bisschen in diese Achtsamkeitsrichtung und ist auch in Reimen geschrieben. Und dieser Satz, der halt immer wieder auftaucht, ist, atme ein, atme aus, gute Nacht, kleine Maus. Und dann tatsächlich auch mit so ganz, ja, kleinen, anfänglichen Achtsamkeitsübungen. Also, dass dann die kleine Maus ihr Kuscheltier auf den Bauch legt, damit sie sehen kann, wie sie ein- und ausatmet, weil der Bauch sich bewegt und das Kuscheltier sich dann mitbewegt. Und das finde ich super schön. Und am Ende der Geschichte, auf den letzten Seiten, sind dann tatsächlich auch noch so ein paar Achtsamkeitstipps für ganz kleine Kinder. Also wie man den Abend gut gestalten kann, damit die Kinder irgendwie gut mit dem Tag abschließen können. Und das ist auch tatsächlich einer unserer Favoriten abends. Also mein Sohn freut sich immer mega, wenn wir das dann raussuchen oder er sucht sich das selbst aus und genau, zeigt dann immer auf die Maus, legt auch seinen Hasen auf seinen Bauch. kann ich auch sehr empfehlen.
Voll die schöne Idee. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es das für so kleine Mäuse schon gibt. So Achtsamkeitsbücher, finde ich
cool. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, haben wir geschenkt bekommen. Und ist wirklich auch eines unserer Lieblingsbücher hier. Also große Empfehlung.
Na, dann versuche ich jetzt mal so den Rest so ein bisschen im Schnelldurchlauf zu machen, damit ihr hier nicht gelangweilt werdet von dem, was wir hier alles so erzählen. Ich mache ein Übergangsbuch oder eine Übergangsreihe, die sich tatsächlich sowohl für kleine Kinder als auch für größere eignet, einfach weil sie so vielfältig ist. Und dann gehe ich so ein bisschen zu dem über, was wir jetzt mit unserer großen Tochter aktuell lesen. Und zwar ist es die Reihe vom kleinen Siebenschläfer. Ist von Sabine Bohlmann und Kerstin Schöne. Gibt es inzwischen, ich weiß nicht wie viele Bände, also ich glaube die klassischen Pappbilderbücher, damit fängt es an. Da gibt es ganz kleine, ich glaube ich habe es an dieser Stelle schon mal erwähnt in irgendeiner Folge, dass da tatsächlich immer nur ein kleiner Satz pro Seite ist und der kleine Siebenschläfer in aller Regel was mit der Haselmaus erlebt, das ist der beste Freund. Und das sind so Alltags Gegebenheiten. Also einmal hat der kleine Siebenschläfer zum Beispiel Schluckauf und es geht einfach darum, den Schluckauf wieder loszuwerden mit verschiedenen Methoden. Und das ist tatsächlich immer nur ein kleines Bild, ein kleiner Satz pro Seite, also wirklich für die ganz Kleinsten zum Vorlesen schon geeignet und zum Erzählen. Die nächste Stufe sind dann auch noch Pappbilderbücher. Die Geschichten sind dann aber schon deutlich länger. Da habe ich jetzt hier als Beispiel liegen die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte. Gibt es auch in der Nicht-Einschlafen-Version. Gibt es auch mit der ist den ganzen Tag grummelig-Version und so weiter. Auch die wirklich zuckersüß geschrieben. Ganz, ganz niedlich, was der kleine Siebenschläfer da in seinem Alltag so erlebt und einfach ja, ganz tolle, ganz toll gemalt und oder illustriert. Also auch das sehr, sehr empfehlenswert. Die nächste Stufe sind dann ja, Pappe von außen, große Bücher mit dann Papierseiten, aber immer noch relativ wenig Text und ja, relativ simplen Bildern. Müsste ich jetzt gerade überlegen. Ich glaube, wir haben eine Geschichte, der kleine Siebenschläfer, der dem Mond gute Nacht sagen wollte. Das ist so die nächste Stufe. Und die Stufe, die jetzt für unsere Tochter, die groß ist, aktuell ist, sind dann tatsächlich so ja schon richtige Vorlesebücher oder richtige Kinderbücher, wie auch immer man das nennen will. Also quasi gebundene Bücher mit sehr vielen Seiten und sehr vielen Geschichten. Ganz, 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 ganz toll. Also wirklich eine Riesenempfehlung, weil diese Geschichten aufeinander aufbauen. Und ich finde, die sind perfekt geeignet, um jeden Abend ein Kapitel zu lesen. Ich habe es jetzt leider nicht hier liegen, deswegen versuche ich es aus dem Gedächtnis zu machen, aber wir schreiben es nochmal in die Shownotes. Wir haben eine Variante, in der der kleine Siebenschläfer auf der Suche nach einer Gute-Nacht-Geschichte für die Haselmaus ist, weil sie bei ihm übernachtet und partout nicht einschlafen kann. Und er ist in 24 Kapiteln oder so ähnlich unterwegs und erlebt die dollsten Sachen, aber keiner kann ihm eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen. Am Ende findet er endlich die weise Eule, die erzählt ihm dann die Gute-Nacht-Geschichte, mit der er dann zur Haselmaus läuft und die Haselmaus sagt ganz schnell, nee, die finde ich aber blöd, die Gute-Nacht-Geschichte. Und sonst hast du nichts erlebt, sonst ist nichts passiert, du warst aber ganz schön lange weg und dann erzählt der Siebenschläfer, was er alles gemacht hat und darüber schläft die Haselmaus ein, weil es eben eigentlich das, was er erlebt hat, die tollste Gute-Nacht-Geschichte überhaupt ist. Und das sind wirklich für sich genommen unglaublich niedliche Geschichten und eben dieser Plot-Twist sozusagen, der sich ganz am Ende befindet oder diese Geschichte, die sich eben durchzieht, dass er immer auf der Suche nach dieser Gute-Nacht-Geschichte ist, ja, ist total schön und hält tatsächlich über mehrere Abende die Laune sehr hoch. genau, also das kann ich sehr empfehlen. Ja, wirklich eine total zuckersüße Geschichte. Und ich finde, das ist eben auch so, die Kinder wachsen damit auf. Also sie werden immer älter. Ja. Und wir haben auch von meiner Schwiegermama tatsächlich, die mit dieser Reihe angefangen hat, die zu schenken, auch einen Siebenschläfer Kuscheltier bekommen, das eine Handpuppe ist. Und auch das war am Anfang total schön, das immer parallel zu machen. Und jetzt ist er auch ganz oft dabei und kuschelt einfach mit, während wir diese Bücher lesen. Auch das ist irgendwie total schön. Also bin ich sonst immer nicht so für Merchandise zu haben, aber in dem Fall, weil die Figur auch einfach unglaublich niedlich ist. Ja, auch das kann ich total empfehlen. So, und jetzt versuche ich wirklich durch den Rest ein bisschen durchzusprinten. Kleine, aber feine Empfehlung. Die schlaue kleine Hexe, die neugierige kleine Hexe und die kleine Hexe hat Geburtstag, hat nichts mit der Ottfried Preußler kleinen Hexe zu tun, sondern die Hexe heißt Hexe Lisbeth. Gibt es auch eine Toni-Figur von, auch die können wir empfehlen, weil total schön vertont. Ich finde, das gilt nicht bei weitem für alle Tonis, aber die ist wirklich toll geworden. Auch da eine ganz, ganz tolle Vorlesegeschichte mit so ein bisschen interaktiven Seiten. Meistens kann man durch ein Fenster schon durchgucken auf die nächste Seite und da ergibt sich dann, also das Bild quasi, was man durch das Fenster durchsieht, scheint etwas zu verraten. Wenn man auf der nächsten Seite ist, entdeckt man, es ist was ganz anderes, als man eigentlich gedacht hat. Also auch das eine schöne kleine Geschichte. Gibt es leider nicht mehr Bände von. Ich glaube, es sind insgesamt 4. Genau, aber die ganz, ganz niedlich auch, die Geschichten. Du hast es eben schon gesagt, eine Gefühlsgeschichte. Das gibt es auch für Ältere von, lasst mich nicht lügen, dem, ich glaube, es ist Magellan Verlag, genau. Da gibt es auch eine ganze Menge von. Wir haben Trau dich Koala-Bär, so für das erste bisschen Selbstbewusstsein, was man so braucht im Leben. Auch eine ganz niedliche Geschichte, gehe ich jetzt mal schnell drüber hinweg, aber auch gereimt größtenteils und ja, einfach total schön zum Vorlesen. Dann so die ganzen Klassiker, die nenne ich jetzt nicht mal einzeln, bis auf den Räuber Hotzenplotz. Das ist hier die große Liebe meiner Tochter oder unserer Tochter an der Stelle. Genau, es gibt inzwischen 4 Bände. Die 3 ersten sind so die Klassikerbände und meine Tochter liebt besonders Band 3, an der der Räuber oder in dem wäre richtig, in dem der Räuber aufhört, Räuber zu sein. Also wer das lesen will. Ich finde, das kann man auch schon relativ früh anfangen und da so kapitelweise lesen. Ja. Und das Letzte haben wir noch relativ neu, ist aber eine größere Empfehlung, deswegen da gehe ich gerne noch mal näher drauf ein, ist ein Buch, was unter anderem von Julie C. Geschrieben wurde oder vielleicht sogar nur von ihr. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Julie C. und ich glaube Dunja Schnabel hat es illustriert oder mitgeschrieben. Ich bin mir gerade nicht so sicher, verzeiht es mir auf jeden Fall. Dem einen oder anderen wird es was sagen. Normalerweise erfolgreiche Erwachsenenautorin Juli C. Schreibt sehr gesellschaftskritische Romane, könnte man sagen. Ja. Auch da sehr gut geschrieben. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ich habe auch schon viel von ihr gelesen, kann ich auch empfehlen.
Genau. Und die hat jetzt ein Kinderbuch und das ist wirklich der Knaller, das Buch. Am Anfang war ich ein bisschen kritisch, aber bin eines Besseren belehrt.
Wie heißt
das? Bin eines Besseren belehrt worden. Dankeschön. Ist schon spät, man merkt es. Ne? das Buch heißt Jetzt bestimme ich und ich finde, das ist wirklich perfekt für diesen Übergang von erster autoritär Phase, wie heißt das? Ich kann heute Abend
Autonomie
gar nichts mehr.
Meinst du bestimmt.
Autonomiephase, danke schön. Autoritätsphase ist auch nicht schlecht. Genau, also Autonomie, das ist ja wirklich früh noch, dafür ist es auf jeden Fall noch nichts. Aber wenn die da durch sind und so anfangen, irgendwie wirklich auch zu diskutieren, in Anführungsstrichen, also das ist wirklich jetzt so der Fall, würde ich sagen, mit 4, 4,5, wo sie wirklich auch Argumente finden für ihre Meinung und auch anfangen zu hinterfragen, warum ist das denn jetzt gerade eine Regel? Ist das total toll, dieses Buch. Um es ganz kurz anzureißen, Familie Wiefel geht quasi alle möglichen Modelle durch, wie man Bestimmen in der Familie regeln kann. Also entweder wird gar nichts bestimmt oder es gibt einen quasi Diktator, der alles bestimmen kann. Es gibt ein Bestimmerkarussell, eine Bestimmertreppe. Ich weiß nicht, sie lassen sich alles Mögliche einfallen, machen irgendwie ein Wettrennen und wer das Wettrennen gewinnt, darf bestimmen und so weiter. Und es ist genial geschrieben. Es ist zum Kaputtlachen. Meine Mama hat es neulich hier unserer Tochter vorgelesen, weil die das auch einfach liebt, das Buch, und hat sich wirklich, ich habe meine Mama, glaube ich, selten so Tränen lachen sehen, hat sich nicht mehr einbekommen. Die war teilweise nicht mehr in der Lage, das Buch weiterzulesen vor lauter Lachen. Es ist so, so humorvoll geschrieben und trotzdem so nah dran an der Realität und so eine coole Überlegung, die einfach Kindern zeigt, hey, es ist total okay, das zu hinterfragen und die Erwachsenen das auch spiegelt, ne? Und zu zeigen, hey, man kann vielleicht auch mal ein anderes Modell ausprobieren. Mhm. Und am Ende ist das Fazit trotzdem eins, was Eltern total entgegenkommt. Aber es ist so, ich finde, so natürlich und nicht so aufgezwungen. Denn das Fazit ist am Ende, es wird demokratisch gewählt, was ja auch einen politischen Twist sozusagen hat im Hintergrund, aber eben total subtil und nicht aufdringlich. Und zwar wird jede Woche bei den Wiefels dann gewählt und meistens gewinnen Papa und Mama die Wahl und zwar deshalb, weil sie in ihrem Wahlprogramm drin haben, dass sie ihre Kinder glücklich machen möchten. Und die Kinder finden das halt gut, also das ist eben der richtige Weg und deswegen sind Mama und Papa meistens die Bestimmer sind, ganz automatisch. Nicht, weil sie das Recht sozusagen als Eltern haben, sondern weil sie eben sich sozusagen das Privileg erarbeiten. Und das, finde ich, ist gerade in Zeiten von ich kann wirklich heute nicht mehr reden, von bedürfnisorientierter Erziehung. Oh Gott. Bedürfnisorientierter Erziehung und irgendwie nicht mehr so dieses Machtgefälle in Anführungsstrichen, ein so schöner Ansatz, der das so entspannt erklärt. Ihr hört, ich bin wirklich begeistert, ist vom Carlsen Verlag und das ist eine Story, die können auch Eltern super lesen und sich selbst dabei irgendwie hinterfragen. Und wie gesagt, hier wird es gerade rauf und runter gelesen. Also es vergeht kaum ein Tag, an dem wir das nicht lesen müssen. Und auch da ist der Humor tatsächlich so gut, dass er sowohl für Erwachsene funktioniert, als auch Kinder da schon viel von verstehen. Also unsere lacht da auch regelmäßig bei den Dingen, die da so passieren. Und es ist einfach schön, finde ich auch, da sich so dran entlang zu hangeln. Und es sind tatsächlich sogar auch Tipps zum Vorlesen mit drin in unserer Version, denke ich fast, dass es das gar nicht anders gibt. Es steht drauf mit Vorlesetipps von Experten. Finde ich auch ganz praktisch in dem Fall, wenn man tatsächlich nochmal so andere Denkansätze hat, dass man es eben auch für die eigene Familie so ein bisschen durchspielen kann. Warum entscheidet wer und worauf sollten diejenigen, die bestimmen, achten und so weiter. Ja. Genau, das so als letzte, ja, neuere Empfehlung.
Richtig gut, das werde ich mir auch mal anschauen. Das klingt nach einer sehr, also auch mal nach was anderem, ne? Ich habe, glaube ich, so eine Geschichte in der Form auch noch nicht gesehen und wir verbringen ja schon relativ viel Zeit in Buchläden oder Bibliotheken oder so. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. War jetzt vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, dass wir zum Ende der Folge vielleicht nochmal konkret Tipps so zum Vorlesen geben können. Und warum das für unsere Kinder halt auch so schön und so wichtig ist. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, dass man in der Theorie oder auch in der Praxis natürlich an Tag 1 schon mit dem Vorlesen beginnen kann. Ich kenne tatsächlich auch welche, die schon in der Schwangerschaft dem Baby im Bauch vorgelesen haben. Also da kann man ja auch schon so eine Art Routine entwickeln. Und ich glaube, das ist auch der erste Tipp oder der erste Ratschlag, wenn ihr gerade schwanger seid und euch fragt, wann kann ich anfangen? Theoretisch sofort.
Ja, schöner erster Tipp. Ich finde, das ist ja auch irgendwie, stärkt von Anfang an die Bindung und generell schreibt man das dem Vorlesen ja total zu. Also das, wir haben vor allen Dingen ganz viel bei der Stiftung Lesen recherchiert und die sagt eben, also gerade dieses gemeinsame Vorlesen, dieses gemeinsame Ritual, das stärkt die Bindung und nebenbei erwiesenermaßen unterstützt es eben die geistige und soziale Entwicklung von Kindern total, also auf vielen verschiedenen Ebenen. Man erweitert den Sprachschatz ganz nebenbei. Man wird aber auch kreativ, weil man zum Beispiel die Bilder anders interpretiert, eine eigene Geschichte formuliert und man vermittelt natürlich auch Wissen bis zu einem gewissen Grad über die Welt und sei es sowas wie, dass eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt ab irgendeinem Zeitpunkt.
Genau, ja. Hast du noch weitere Tipps recherchiert?
Vielleicht noch was ganz Praktisches, nämlich, dass die Empfehlung ist, Lesen tatsächlich auch so ein bisschen vorzubereiten, in Anführungsstrichen. Also insofern, als dass es am besten einen ruhigen und gemütlichen Ort gibt, an dem das Ganze stattfindet. Ich habe es gerade schon gesagt, am besten als Ritual auch. Du hast es anfangs ja gesagt, wie ihr das handhabt und wir handhaben es ähnlich. Ich glaube, es muss nicht immer ein Ritual sein, es muss nicht immer zur gleichen Zeit stattfinden, aber wenn es eben ein Ritual gibt, was gleichbleibend ist und wo eigentlich immer gelesen wird, sowas wie eben vor dem Zu-Bett-Gehen noch vorlesen, dann ist es eben auch was, worauf sich Kinder freuen können, worauf sie sich verlassen können und das bringt eben auch so eine gewisse Regelmäßigkeit und führt ja auch dazu, dass man zum einen entweder so Lieblingsgeschichten entwickeln kann, die eben immer wieder auftauchen, aber halt auch immer mal wieder was Neues entdecken kann. Und hier steht auch explizit, aber ich glaube, das müssen wir eigentlich nicht unbedingt erwähnen, aber vielleicht hilft es, sich selbst nochmal dran zu erinnern, dass es natürlich im besten Fall keine Ablenkung durch Smartphones gibt. Kann ich mich auch an die eigene Nase fassen, das mal für 10 Minuten zur Seite zu legen und vielleicht nicht zwischendurch noch kurz sagen, ja, ich muss mal eben eine Nachricht beantworten, dann lese ich weiter vor. Erwische ich mich selbst auch immer wieder dabei, also keine Schande, aber ich glaube, gerade wenn man so Geschichten, wenn man da in so eine Welt eintauchen möchte mit den Kindern, dann macht das schon Sinn, das halt nicht durch das Smartphone unterbrechen zu lassen. Ich wirklich, also es tut mir schrecklich leid, heute kann ich offensichtlich nicht mehr sprechen.
alles gut. Ja, also den Tipp finde ich auch gut. Was mir gerade noch eingefallen ist, dass dass es uns irgendwie immer hilft und dass es meinem Sohn auch gut gefällt, wenn wir so eine Kombination aus Büchern irgendwie auswählen, die er schon total lange kennt und die er wiedererkennt und die er zum Teil mitsprechen kann. Und dass wir dann aber auch immer mal ein neues irgendwie dazwischen legen. Also er hat tatsächlich schon relativ viele Bücher und manchmal habe ich den Eindruck, fällt es ihm dann schwer, so zum Regal zu gehen und sich dann für eins zu entscheiden. Und dann treffe ich manchmal so eine Vorauswahl, dass ich dann so 5 Stück oder so schon mal so in die Kuschelecke lege oder hier auf die Couch lege und dann frage ich ihn immer, mit welchem möchtest du anfangen? Und dann fällt ihm das leichter, wenn das eine etwas kleinere Auswahl ist. Und manchmal interessiert er sich dann auch gar nicht so sehr für die neuen Bücher, sondern möchte unbedingt die angucken und lesen, die er halt schon kennt und die fast irgendwie auseinanderfallen, weil das halt so seine Lieblinge sind. Aber wenn dann quasi 4 Altbekannte und ein Neues dabei ist, dann akzeptiert er auch das Neue und möchte sich auch das angucken.
Ja, das klingt doch nach einem sinnvollen Tipp. Vielleicht sagen wir am Schluss noch, wir haben es ja ganz viel erwähnt, dass wir ganz viel in Bücherläden unterwegs sind, eigentlich nie irgendwo weggehen können, ohne ein neues Buch zu kaufen. Aber ich glaube, gerade weil wir ja ganz viele Eltern ansprechen wollen und weil wir eben auch so dieses diese praktischen Tipps im Alltag mitgeben wollen, also große Empfehlung, Bücherei. Also auch da, wir sind beide in Büchereien unterwegs. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade in Leipzig aussieht, ob du schon einen Büchereiausweis in Leipzig hast. Wir haben den auf jeden Fall für Berlin und hier gibt es auch eine ganz toll sortierte Kinderabteilung in der Bücherei, in der wir sind. Und ich kenne eigentlich keinen Ort, wo es das nicht gibt. Und ja, das finde ich schont den Geldbeutel und öffnet tatsächlich den Horizont. Also ich finde, man hat schon auch so einen Filter, mit dem man unterwegs ist, gerade weil Büchereien eben oft das zeigen, was so Bestseller sind. Da irgendwie nochmal durchzugehen, auch vielleicht nochmal Geschichten zu entdecken, die einfach alt sind und die deswegen nicht mehr unbedingt in den Büchereiregalen, in den Bücherei, ich siehste, also heute geht nichts, in den Buchhandlungsregalen stehen. Genau, dann kann ich das auf jeden Fall auch sehr empfehlen, aus vielen Gründen, das zu nutzen. Ja.
Der Ausweis für die Leipziger Bibliotheken steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, dass wir den jetzt ganz schnell brauchen. ich habe noch einen Tipp zum Schluss, das ist mir auf Instagram begegnet und das fand ich so eine schöne Idee und sollte mein Sohn irgendwann ein Geschwisterchen bekommen, dann will ich das vielleicht irgendwie versuchen umzusetzen oder auszuprobieren. Man kann sich ja zur Geburt eines Kindes von Familienmitgliedern und von Freunden deren liebste Kinderbücher schenken lassen. Also, dass man sagt, hey, was war dein liebstes Buch in deiner Kindheit und ich wünsche mir das für mein Kind und schreib doch vorne noch rein, dass es von dir ist und warum es dein Lieblingsbuch war. Und ich finde, das ist eine super schöne Idee, weil so hat man quasi mit Geburt schon 5 oder 10 Bücher da liegen und es sind halt die Lieblingsbücher der Familie und der Freunde. Und das habe ich auf Instagram gesehen, dachte mir, so ist so eine schöne Idee. Schade, dass ich die vor 2 Jahren noch nicht kannte.
Ja, das ist wirklich eine sehr süße Idee. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, finde ich aber auch total schön und bin ich natürlich total gerne dabei irgendwann. Finde ich sehr, sehr cool. Ich kann auch noch einen allerletzten Geheimtipp quasi geben. Habe ich mich neulich mit meinem Bruder darüber unterhalten und der meinte, das ist ja genial. Ich bin berufstechnisch jetzt gerade relativ viel unterwegs und arbeite mich gerade ein in das, was KI alles kann. Und kann eine Empfehlung geben, die ich so ganz persönlich irgendwie für mich entdeckt habe. Auf die Idee bin ich beim Ausprobieren nämlich gekommen und finde es ehrlicherweise ziemlich cool. finde, ich hatte eine coole Idee. Und zwar nutze ich ChatGPT. Heute geht nichts mehr, wirklich. Oh Gott, sag du es. ChatGPT. Dankeschön. Oh mein Gott, heute sollte ich Schluss machen. Genau, das nutze ich tatsächlich, um personifizierte Gute-Nacht-Geschichten für meine Kinder zu schreiben, die quasi alles abbilden können. Also wer sich damit ein bisschen auskennt oder auch wer sich gar nicht damit auskennt, es ist super simpel. Ich schreibe nichts rein, außer bitte schreibe mir eine Gute-Nacht-Geschichte, die etwa 10 Minuten zum Vorlesen brauchen soll. Es sollen folgende Personen vorkommen, dann nenne ich welche Personen und welche Funktionen die quasi haben, ne? Dann sage ich, die Kinder sollen ein Abenteuer erleben mit Dinosauriern als Beispiel. Im Zuge dessen sollen sie lernen, wie Geschwister gut zusammenarbeiten, nenne ich jetzt mal als ein Beispiel. Es soll nicht zu spannend sein, bla bla bla. Egal, ich denke mir halt was aus. Und tatsächlich funktioniert das extrem gut. Also die KI kann da schon enorm viel. Und schafft es eben so, ganz viele, ganz schnell, ganz, ganz viele so persönliche Geschichten zu haben. Und ich finde, gerade wenn man so Themen hat, von denen man sich denkt, oh, das ist heute irgendwie blöd gelaufen, das würde ich gerne nochmal aufarbeiten oder ja, es kann auch was völlig anderes sein, ne? Mein Kind interessiert sich gerade für, weiß ich nicht, Dinosaurier in dem Fall vielleicht, aber das Interesse wird jetzt vielleicht nicht ewig bleiben oder ist jetzt nicht so extrem, dass es unbedingt ein Dinosaurierbuch sein soll oder mehrere im besten Fall, sondern ja, es soll einfach in ein, zwei Geschichten auftauchen. Da finde ich das so cool, das quasi problemlos einbauen zu können. Und ich will hier auf gar keinen Fall Bücher ersetzen. Also versteht mich nicht falsch. Ich hoffe, das habt ihr jetzt in der Folge gehört, dass wir große Bücherfans sind. Und das soll auf keinen Fall eine Konkurrenz sein. Aber ich finde, das als ja super individuelle Gute-Nacht-Geschichte zum Beispiel mal mitzunehmen und mal einzustreuen, ist genial. Und meine Kinder lieben das, dass sie selbst in diesen Geschichten auftauchen, ihre Freunde da auftauchen oder wir da als Familie auftauchen, unsere Erlebnisse auftauchen und im besten Fall das mit irgendwas verbunden wird, ja, was sie gerade total cool finden. Ja, also wer das mal ausprobieren mag, ist ein kleiner Geheimtipp, hoffe ich.
Mega cool, mega cool. Hatte ich gerade direkt die Idee, dass ich irgendwie meine Bagger-Geschichte brauche. So.
Ja. Ja, es geht halt wirklich super ja. simpel und man kann echt alles einbauen. Und ich bin wirklich überrascht davon. Also gleich der allererste Versuch war wirklich, das war diese Abenteuer-Dinosaurier-Geschwister-Streit-Geschichte. Und das war so mein allererster Versuch. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie man das bedient. Habe mich so ein bisschen kurz eingelesen. Und habe das wirklich nur ganz knapp da reingeschrieben, was ich mir vorstelle. Und die Geschichte war richtig gut. Also ich war total überrascht und dachte so, okay, das kann ich so praktisch vorlesen. Das ist kein Problem und sie werden es gut finden. Und so war es auch.
Richtig cool. Ja, das ist doch ein guter Abschluss, ne? Wir bleiben auf jeden Fall auch bei unseren richtigen Büchern in Anführungsstrichen, aber wir nutzen auch die moderne Technik. Ja, ihr merkt, es ist spät. Wir haben uns trotzdem super viel Mühe gegeben, irgendwie eine coole Kinderbuchauswahl für euch zu treffen und euch ein paar schöne Tipps mit an die Hand zu geben, wie man das Vorlesen mit euren Kids und das gemeinsame Lesen irgendwie schön gestalten kann. Und ich würde sagen, dass wir mit Sicherheit im Laufe des Herbst, des Winters nochmal eine Folge machen zu vielleicht, welche Ratgeber haben wir in Schwangerschaft und Baby- und Kleinkindzeit so gelesen oder welche Kinderbücher waren in unserer eigenen Kindheit sehr hoch im Kurs. Also ich denke, zum Thema Bücher werden uns noch sehr, sehr viele Folgen einfallen und ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir werden euch alle Bücher, die wir erwähnt haben, in den Shownotes verlinken und mit Sicherheit auch ein paar Tipps und ein paar Vorstellungen auf Instagram machen.
Sehr schön. Ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.